Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Sitzfleisch wäre das Zauberwort, wenn jemand auf die Idee käme, all unsere Folgen am Stück zu hören. Bevor jetzt die Ohren bluten, dampfe ich das mal herunter. Alex, welcher Film hat eine Lauflänge von 229 Minuten? Was meinst? Ich hätte ein paar Tipps in petto.
Ist schon was älter?
Ja.
Wie älter?
Viel älter? Definiere viel älter.
Oh Gott, keine Ahnung. Sowas wie Vom Winde verweht oder sowas?
Nee.
Oder neuer? Ist es sowas wie Wer mit dem Wolf tanzt? Director's Cut?
Ja, näher dran.
Okay, nee, was anderes habe ich jetzt nicht ad hoc.
1984?
I don't know.
Kommt nix? Nee. Sergio Leone.
Spielen wir das Lied vom Tod? Ist doch älter, oder?
Ja, fast. Ich sag's dir, ist sein letzter großer Film. Es war einmal in Amerika. Once Upon a Time in America.
Mit Robert De Niro?
Yes.
Der ist lang, ja.
Der ist genau 229 Minuten lang, wenn du dir den im EU-Cut anguckst.
Wow.
Witzige Geschichte, sollte ursprünglich mal 6 Stunden gehen, hat man dann überlegt, dann wollte man den auf 2x3 Stunden kürzen und dann hat man ihn auf 229 Minuten runtergeballert und dann kam der US-Verleih. Also der US-Verleiher damals, meine so Jungs, knüppelt es mal auf 2 Stunden runter. Und das US-Release war knapp über 2 Stunden und wurde dann von der Kritik dementsprechend zerrissen. Ja. Und hat es dann nicht geschafft. Aber hat dazu geführt, dass irgendwann später gab es noch einen Extended Cut mit 250 Minuten und einen Uncut mit 269 Minuten, bla 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 bla.
Irgendwie sowas davon habe ich gesehen und ich meine, steht sogar bei uns im Regal.
Dann kannst du ja nochmal hier recherchieren.
Ich weiß auch, dass wir den mal gesehen haben. Und dass ich nicht damit warm geworden bin, obwohl ich viele so im Freundesbekanntenkreis habe, die sagen, Beste.
Mm, ja, ich müsste mir ihn auch nochmal heutzutage angucken, um ihn nochmal neu zu sortieren. Und es ist gar nicht so verwunderlich, warum er vielleicht gar nicht so präsent ist, auch in meiner Erinnerung. Denn, weiterer Funfact, das Ding hat damals 30 Millionen US-Dollar gekostet, also nicht inflationsbereinigt, und hat wahnsinnig, halte ich fest, 5,5 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt.
Ey,
absolute Katastrophe.
Crazy.
Ja, also wirtschaftlich absoluter Flop. Wahrscheinlich auch wegen dem US-Cut. I don't know. Heute Meisterwerkstatus.
Ja.
Und jetzt weißt du, dass der 229 Minuten lang geht, Alex, in der EU-Fassung.
Ich werde es nie wieder vergessen.
Danke. Das nächste Mal frage ich vielleicht nochmal ab. Das Gute, bei uns gibt es sowieso immer nur den Ultimate Nerdy Cut und der beinhaltet Folgendes. Wir starten gleich wie gewohnt mit unseren höchst individuellen Reviews, bevor wir uns den aktuellen News widmen. Da schauen wir in dieser Folge auf ein Deutschland, welches Netflix zur Kasse bittet und einen aktuellen Horrorfilm, der im Gegensatz dazu ganz klar keinerlei Geldsorgen hat. Natürlich bewerten wir auch wieder Trailer. 2 hyperstilisierte Filme wollen die erträgliche Titellänge sprengen. Dinosaurier erobern mal wieder die Leinwand. Da fragen wir uns, wer will das sehen? Oscar Isaac schlüpft nach Frankenstein in die nächste historische Rolle und vieles mehr. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, jetzt haben wir hier im Intro schon ganz viel über lange Laufzeiten, vielleicht sogar unerträglich lange gesprochen, haben Analogien gebracht zu 229 Episoden. Insert, das war für mich so latent negativ behaftet. Ich kann nur sagen, ich mache das immer noch gerne, als ich hier heute einmal über die Agenda geschaut habe. Da hat es mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich kann gar nicht wieder aufhören, denn es ist mir ein großes Vergnügen, jetzt einzuleiten mit Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Vielen Dank für diese charmante Anmoderation. Da hat mir noch die Info gefehlt, dass heute mal dein Lieblings-Co-Host hier im Podcast mit dabei ist.
Es ist auch mein unliebster Co-Host. Es ist der Vorteil, wenn du nur einen hast, Ronny, dann ist der alles davon.
Dann ist der alles. Was ist das so? Ambivalent?
Gott.
Reine Gott? Oh Gott, ist das so? Hasst und liebt man Gott? Ist das so eine riesige Ambivalenz? Wie ist das so, wenn man an Gott glaubt?
Lass uns doch da einfach mal 229 Episoden theologischen Deep Dive zu machen, Ronny, in unserem Konkurrenzformat.
Der da heißt,
ich weiß es nicht,
Gott und Dave.
Ja, vielleicht auch das.
Kann man auch einfach so lassen, ne? Nerd Science. Science.
Nerd Science recorded on Stone Tablets.
Ja. Oh Gott. Lass uns das später noch mal weiter pitchen. Ansonsten würde ich sagen, du hast gerade gesagt, negativ behaftet, finde ich gar nicht so schlimm. War ja eine analytische quasi nochmal Zusammenfassung. Also 229 Folgen. Werde ich einfach nicht schade drum, in jeder Folge zu sagen, toll, dass wir das wirklich hier, dass wir das hier immer noch regelmäßig durchboxen. Hey, das klingt schon wieder
sehr gut. Passiv. Wie ein, ich wollte gerade sagen, siehst du, es ist gar nicht so einfach, ne? Das klingt so ein bisschen wie so ein, Papa, der beim 25-jährigen Sohn, der wiederholt versucht hat, sich bei, keine Ahnung, einer Zaubershow anzumelden, immer wieder ihn hinfährt und so, du schaffst das. Dieses Jahr ist soweit, komm. Ich erzähle immer gerne den Leuten, dass wir hier schon wieder hinfahren. 20. Jahr in Folge. Das wird diesmal kommt der große Durchbruch. Mach dir keine Sorgen.
Und mit dem Preisgeld kannst du dann bestimmt irgendwann ausziehen. Ich glaube ganz fest an dich.
Genau.
Ja, da höre ich schon so ein bisschen deine Traumvorstellung raus. Wenn es bei dir dann mit dem Nachwuchs einfach nicht weitergeht.
Da habe ich ja zum Glück noch ein paar Jahre.
Da ist noch ein paar Jahre, stimmt. Wir sind jetzt erstmal hier bei Folge 229.
Ja, und ich würde sagen, dann lassen wir das jetzt hier auch mal mit dem Smalltalk, weil besser als was wir jetzt geliefert haben, wird's nicht mehr. Und ich sage, auf zu den
Comedy Gold, Alex.
Ruckzuck Reviews.
Den musste ich noch bringen.
Mhm.
Ja, da kommt wieder der Papa durch. Ja.
So. Und jetzt ich bin direkt so forsch und sage, lieber Ronny, darf ich heute starten?
Ja, gerne, Alex. Das würde mir sehr entgegenkommen. Aber warum willst du denn starten?
Weil Ronny dieses Mal nur eine Review mitgebracht hat und nicht quasi beginnen und schließen muss, in Anführungszeichen.
Mhm.
Sei dir aber bewusst.
Du hast auch ein Brett dabei?
Stimmt, nö, ich habe kein Brett dabei. Wir müssen ja trotzdem dann bei den Releases noch so ein bisschen reden. Ich habe gerade geguckt, wer da als erstes dran ist, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt hin.
Das kriegt man auch
nicht mehr so ganz mit Fusseln am Mund endet für den einen oder den anderen, glaube ich.
Also ich habe zur Not noch ein halbes Wasserglas hier stehen. Ich hoffe, ich komme durch. Ich bin ja so ein bisschen so katzenartig trainiert. Ich komme lange ohne Flüssigkeit klar.
Das ist gut für dich. Bei mir ist es das Gegenteil, aber ich bin, ja, egal. So,
okay, gib mir mal die Notfallnummer, wenn ich dich irgendwie dehydriert hier umfallen sehe, dann rufe ich bei dir zu Hause an oder so.
Ich habe tatsächlich relativ kurzfristig, nachdem ich gestern die erste Staffel geschlossen habe, heute tatsächlich eine Serie mitgebracht, eine Apple TV Plus, nee, wie heißen sie jetzt? Apple TV nur noch, oder?
Eine gute Frage, Alex.
Eine Apple-Serie hat er mitgebracht.
Finde ich gut. Kompromiss.
Jeder versteht, wovon ich spreche. Aber ich glaube, es ist nur noch Apple TV ohne das Pnus.
Schade, da fehlt was.
So, genau. Es ist eine Serie von Bill Lawrence. Und ich bin scheinbar sehr empfänglich für das Zeug, das der macht. Nochmal zur Historie. Bill Lawrence, warum muss mir der Name was sagen? Das ist der OG Scrubs Miterzeuger. Der hat Ted Lasso gemacht und Rooster war jetzt zuletzt auf HBO. Bringe ich vielleicht auch mal noch mit.
Mhm.
Und ich habe stattdessen mitgebracht die erste Staffel von Shrinking.
Oh, das ist schon ein bisschen älter.
Das ist schon ein bisschen älter. 2023 ist das gestartet. Mittlerweile 3 Staffeln davon abgelaufen.
Mhm.
Schon, genau. Und der besagte Bill Lawrence hat hier zusammen mit Brad Goldstein, der auch Ted Lasso mitgeschrieben hat und dort auch gespielt hat, eine große Hauptrolle hatte. Und hier ist dem ebenfalls, denn Jason Segel kam noch als helfende Hand mit an Bord, als Kreativer, aber eben auch in der Hauptrolle des Jimmys. So, und worum geht's denn da? Oder warum musste ich da unbedingt hingehen nochmal zu dieser Serie? Ich hatte wieder so ein bisschen Bock auf, so ein bisschen ein wohliges Gefühl in meinem Bauch, war auf der Suche. Rooster hat da ganz gut geliefert. Wie gesagt, bringe ich vielleicht irgendwann mal nochmal mit. Ted Lasso, 4. Staffel, steht auch in den Startlöchern. Also habe ich geguckt und musste mich entscheiden zwischen dieser neuen Staffel oder diesem Soft-Reboot von Scrubs, das ja ganz gut sein soll, und Shrinking. Und Shrinking war für mich so der Kicker, denn Harrison Ford ist da auch mit dabei, yes, in diesem geilen Ensemble. Da sind auch noch bekannte andere Figuren dabei, wo zumindest mein 90er-Jahre-Herz einfach absolut aufging. Zum Beispiel die Krista Miller, die kann dir was sagen, lass dich von dem sehr operierten Gesicht mittlerweile nicht täuschen, als Frau von Dr. Cox aus Scrubs, oder Ex-Frau ist sie ja technisch gesehen sogar, auch wenn das jetzt nicht so ganz so viel Aussagekraft hat. Und wenn du, keine Ahnung, wenn der SNL drauf stehst. Heidi Gardner hat hier ein paar Nebenrollen. Und die Liz, das ist die Nachbarin, die hat einen Ehemann, Derek. Und das ist Ted McGinley. Und ich saß so ein paar Episoden da und dachte mir, Mann, dieses Grinsen von ihm, dieses Aalglatte, das kennst du doch, das kann doch nicht wahr sein. Woher? Woher nur? Und dann habe ich in meinem Gedächtnis gekramt und bin angekommen bei Es ist Darcys Mann Jefferson. Und wenn dir das jetzt was sagt, dann hast du zu viel Eine schrecklich nette Familie geschaut.
Wow, Ronny. Den gibt's noch?
Und das ist einfach irgendwie geil, keine Ahnung, die nochmal zu sehen. Und dann, so, jetzt komme ich ein bisschen auch zum Inhalt, worum geht's denn aber überhaupt? Es geht darum, dass die Rolle des Jason Segel, Jimmy, der spielt einen Therapeuten, der ist in einer Praxis, der hat da eine Kollegin und sein Mentor und Chef, die Figur von Harrison Ford. Und ich sag mal, die haben alle ihre Päckchen zu tragen letztlich, ne? Seine Kollegin, die ist gerade in der Scheidung, Harrison Fords Figur ist an Parkinsons erkrankt und muss damit irgendwie zurechtkommen, was das für seinen Beruf, für seine Freundin, für seine Familie bedeutet. Mhm. Und Jimmys Frau ist vor einem Jahr gestorben und er ist komplett, er hat eine Teenie-Tochter. Und er ist komplett abgetaucht, sowohl was seinen Beruf betrifft, als auch was die Erziehung des Kindes betrifft. Er ist einfach komplett abgedriftet. Frauen, Drogen, Alkohol, nächtliche Exzesse. Und das ist so ein bisschen der Kicker für das Ganze, dass er zu der Entscheidung kommt. Ich kann das nicht mehr meinen Patienten immer wieder nur zu erzählen, es wird alles besser und hier nach Schema F zu arbeiten. Ich sag denen, was ich wirklich denke und versuche denen ein bisschen auf unorthodoxe Weise weit weg von was ich gelernt habe und jeglichen ethischen, moralischen Verständnissen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und da gibt's jede Menge Ecken und Kanten am Anfang, aber wie das immer so ist bei Bill Lawrence Serien. Mhm. Die Figuren sind einfach geil geschrieben. Die haben alle ihren eigenen Arc. Die erste Staffel besteht aus 10 Episoden, hervorragend produziert natürlich und mit 10 Episoden zu je 40, 45 Minuten. Mhm. Nee, stimmt nicht. Die sind ein bisschen kürzer, glaube ich. Sie gehen so 35, würde ich sagen. Trotzdem genug Zeit, jede Figur so ein bisschen näher zu beleuchten und einen eigenen Story-Arc zu erzählen, die natürlich ineinander greifen. Es ist am Anfang viel von, er möchte eigentlich das mit der Figur und dann gibt es eine Verwechslung oder ein falsches Timing und sie gehen aneinander vorbei, reden aneinander vorbei und es wird dadurch noch schlimmer und Missverständnisse. Gleichzeitig aber kriegst du so einen unheimlichen, so einen Payoff, so diese Glücksmomente, wenn dann immer wieder ein Konflikt aufgelöst werden kann, vielleicht auch permanent. Du siehst, wie die Figuren wachsen können und sich weiterentwickeln können, Dinge wieder aufgegriffen werden. Und es gibt die für mich, ich hatte so ein paar Schwierigkeiten, die ersten paar Episoden so richtig mich reinzugrooven. Für mich wird die Serie stärker, inhaltlich, wie auch vom Skript zum Ende hin. Aber es hilft sicherlich auch, wenn du die Figuren dann so ein bisschen kennengelernt hast, weil einige sind tatsächlich auch sehr überzeichnet, wie das halt immer so ist, ne? Weil Scrubs spiegelt ja auch nicht, so redet ja niemand miteinander, ne? So, nicht ganz so schlimm ist es hier auch, aber es ist schon natürlich ein bisschen drüber in Summe. Zum großen Finale hin war für mich das Skript dann teilweise so, dass ich sage, die vorletzte Folge war, da die Pace, die Figuren gehen, die Qualität des Skripts selber, aber halt auch der Delivery ist so gut, die Geschwindigkeit ist so hoch. Es ist einfach nur eine Freude zuzugucken und zuzuhören. Ich war einfach ein geiler Ritt und auch die letzte Folge kann da gut liefern und bei all dem darf man nicht vergessen, dass da so ein stoischer Harrison Ford sitzt, den ich in so einer Rolle noch nie gesehen habe, der hier teilweise auch ein Minenspiel präsentieren möchte und darf. Das ist einfach erfrischend und einfach nur die Tatsache, dass sie in welche Situation sie ihn packen, zaubert dir schon einfach nur per Default ein Lächeln drauf, weil es fucking Harrison Ford ist und du ihn so einfach noch nie sehen durftest letztlich. Okay. Und er auch selber gesagt hat, jetzt in so einem Roundtable-Interview vom, ich weiß gar nicht, wer macht die immer? Hollywood Reporter oder so? Wo sie da immer die Leute an den Tisch holen, ist auch völlig egal. Und er sagt, es ist einfach cool, mal statt großen Hollywood-Filmen, wo ich verantwortlich bin, so mich halb verantwortlich fühle für, ob der Film erfolgreich ist und viel einspielt, Teil so eines Ensembles zu sein. Und nicht im Mittelpunkt, geht nicht alles um mich. Es funktioniert nur, wenn alle sozusagen am gleichen Strang ziehen und ich vertraue in das Team letztlich. Und ich war sehr, sehr zufrieden. Offensichtlich sieht das Apple mindestens auch so, weil sie es ja, wie gesagt, jetzt schon 3 Staffeln laufen lassen und auch schon wieder verlängert haben. Der Rotten Score für die erste Staffel, möchte ich dazu sagen, hat ein 91 und einen 89. Mhm. Das ist ja auch ganz, ganz ordentlich. Die ganze Serie als Gesamtpaket liegt bei 93 und 87. Also hält sich. Ja. Und das IMDb sagt 8,2. Und damit sind wir ja schon im mehr als bocksolide.
Mhm.
Und ich kann nur sagen, für mich war es eine große Freude. Ich habe im Prinzip genau das rausziehen können, was ich wollte. Emotionalen Tiefgang, aber nicht zu sehr. Es ist nicht soul-crushing schlimm. Es gibt immer wieder kleine Happy Ends und größere Happy Ends, gerade zum Staffelfinale hin. Trotzdem ein roter Faden, der vielleicht weitergesponnen werden kann, auch für eine zweite Staffel, die es ja nun schon bestätigterweise gibt. Was ist auch irgendwie nett, ne? Was zu gucken, wo du weißt, es wurde verlängert. Da glaubt jemand dran. Bei Apple ja eh nie so das Problem. Und ich muss sagen, von meiner Seite deshalb wieder eine 4,5 von 5. Ich bin scheinbar, was auch immer Bill Lawrence da für ein Vibe hat, einfach massiv empfänglich für diese Frequenz, auf der er das endet einfach. So ist vielleicht ist am besten formuliert.
Ich glaube, dafür muss man sich nicht schämen, Alex. Ich finde es nachvollziehbar, so wie du es gerade geschildert hast. Kann aber nirgendwo mich einhaken, weil ich habe die Serie tatsächlich nicht gesehen.
Deswegen habe ich ja jetzt hier im Monolog Werbung gemacht und vielleicht hast du ja tatsächlich ein kleines Interesse finden können. Ich glaube, gesehen zu haben, ich hatte dich, als ich gesagt habe, das ist Darcys Ehemann Jefferson.
Ja, da
hast du gesagt,
das war,
jetzt ist es auf der Liste.
Ja, jetzt hast du mich quasi am Haken. Ich fand es immer interessant, auch wo die Trailer rauskamen, zu sehen, dass Harrison Ford diesen Schritt überhaupt macht in der Seriengefilde. Hat er ja mit Yellowstone, diesen Yellowstone-Ableger jetzt teilweise nochmal wiederholt.
18, 16, ja, was auch immer.
Ja, wie es hieß, keine Ahnung, Dutton Rand, ich blick da nicht durch, steht auch nicht auf meiner Watchlist. Deswegen fand ich das immer super interessant, ihn mal in so einer Fernsehserie zu sehen, weil der Mann wird ja auch nicht jünger und ich dachte eigentlich, er setzt sich eher noch zur Ruhe.
Aber nee. Jetzt holt er nochmal die richtigen Acting-Jobs raus hier.
Ja, jetzt macht er sich nochmal quasi, rührt er sich nochmal auch ins Fernsehpublikum tief in die Gedächtnisse mit ein, richtig.
Das war's von meiner Seite heute schon. Was heißt schon?
War, wie du gesagt hast, ein angenehmer Monolog. Ich habe gerne zugehört.
Das freut mich, das ist auch das Wichtigste.
Ich weiß nicht, wie es jetzt vielleicht bei meiner Review ist, ob es auch zu einem Monolog ausartet. Ich glaube nicht, denn ich hatte ja schon mal ein bisschen rumgefühlt und gehört, Alex, willst du darüber reden? Aber normalerweise lassen wir uns ja immer überraschen gegenseitig.
Yes.
Aber ich lasse die Katze direkt aus dem Sack für alle anderen, die gerade zuhören. Und zwar habe ich mitgebracht Project Hail Mary.
Mhm.
Da hatten wir das letzte Mal immer schon mal in den Releases drüber geredet, weil er kam ja jetzt zuletzt auch im VOD raus. Also man kann sich den jetzt überall auch wegstreamen. Und das war für mich jetzt auch nochmal ein Anlass, diesen Film natürlich jetzt endlich mal nachzuholen, weil er am 19. März schon in den Kinos anlief. Und du hast es ja längere Zeit auch nicht geschafft.
Genau, aber ich habe ja, als wir über die Trailer zum Beispiel gesprochen haben, ja auch massiv über die Buchvorlage gelobhudelt. Und selbstverständlich habe ich ihn auch schon gesehen und kann mitreden. Kein Monolog heute.
Okay, dann kretsch einfach massivst wieder rein und ich versuche heute mal diesen Blob, der ja auch quasi so ein bisschen durch die, einfach aufgrund des Kinoeinspielergebnisses so ein bisschen durch die News ab und zu schlittert, hak da einfach rein. So, das war ein wunderbarer Satzbau. Project Hail Mary kam am 19. März in die Kinos. Phil Lord und Christopher Miller haben sich jetzt der Romanvorlage angenommen, beziehungsweise es stimmt nicht ganz, weil der Drew Goddard, der hat das Drehbuch geschrieben, beziehungsweise adaptiert vom Buch, was er auch schon bei der Marsianer gemacht hat. Und der Marsianer und Project Hail Mary wurden beide von Andy Weir geschrieben, also gleicher Buchautor. So ganz grob, um was geht's? Der Wissenschaftslehrer Ryland Grace wacht ohne Erinnerungen auf einem Raumschiff auf. Nach und nach erkennt er, dass seine Mission darin besteht, ein rätselhaftes Phänomen zu lösen, das die Sonne bedroht und damit das Leben auf der Erde. Dabei ist er weiter von zu Hause entfernt, als er zunächst ahnt und muss sich auf Wissenschaft, Improvisation und eine unerwartete Verbindung verlassen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen, denn das haben wir damals auch schon bei dem Trailer gesagt, der Trailer, wenn man das Buch nicht kennt, lehnt sich schon sehr weit aus dem Fenster und nimmt, wie sage ich es jetzt mal, ist es kein Twist, der zum Ende kommt, aber eine grundlegende Story-Komponente vorweg, die dann vielleicht nicht mehr so überraschend kommt, wenn man es, als hätte man es vorher nicht gewusst. Deswegen, ich versuche ein bisschen drumherum zu schiffen, aber alle, die den Film noch gar nicht gesehen haben oder den Buch nicht gelesen haben, ist schwierig, ne? So, was ich ganz interessant fand, Phil Lord, Christopher Miller, haben das als Regieduo wieder umgesetzt. Kennt man zum Beispiel von den 21 und 22 Jump Street Filmen, Lego Movie, Mitchells vs. The Machine, da waren sie auch involviert. Und Ryan Gosling hat wohl das Projekt an sie herangetragen, dass sie es umsetzen, so habe ich es mal in einem Making-of mitbekommen. Und er war da deswegen auch eine treibende Kraft hinter den Kulissen und spielt jetzt auch die Hauptrolle. Mensch, das ist doch mal toll, ne? Und weil du es gerade gesagt hast, ich habe jetzt, bevor ich den Film geguckt habe, deswegen habe ich ihn auch so auf die lange Bank geschoben, auch mir noch das Buch reingeprügelt. So, auch auf deine Empfehlung hin, Alex, weil ich habe es ja vorher über dich meiner Freundin empfohlen und dann meinte sie, tolles, tolles Buch und jetzt habe ich es mir vorher halt, wie gesagt, auch noch gegönnt.
Mhm.
Große Frage nach dem Trailer. Spoilert der Trailer zu viel? Ich finde rückblickend auch im Hinblick auf das Buch, es geht, weil es kein finaler Twist ist, aber es ist natürlich schon, nimmt dir ein Stück weit halt so die Überraschung einfach ein Stück weit. Also eine zentrale, ja, Überraschung von dem zentralen Handlungsstrang.
Also musst dir halt vorstellen, ich habe zuvor zwei andere Andy Weir Bücher gelesen,
mhm,
und die sind nicht fantastisch,
ja,
falls das
ja
Sinn macht.
Ja. Ja.
So. Deswegen bin ich halt feste Überzeugung gewesen, ich weiß, worum es geht und du hast jetzt nur das Buch gelesen. Das Buch verbringt ja auch sehr wohl ein Drittel seiner Zeit, dir sehr nahbar naturwissenschaftlich zu erklären, was das Problem ist, weshalb da die Erde sterben wird,
mhm,
oder erkalten wird, wie auch immer, ne? Und so populärwissenschaftlich, so dass es dir vorkommst wie, oh, ich bin ein kluger Kopf, dass ich diese Beschreibung im Buch noch verstehe. Dabei ist es total gequirlte Scheiße, die das Buch da wahrscheinlich eigentlich schreibt, aber es kommt sehr, sehr pauschal, sehr, sehr clever rüber. Das ist so ein bisschen das Äquivalent für mich zumindest, die Andy Weir Bücher zu den Nolan-Filmen, wo die Leute da sitzen, oh, das ist aber kompliziert.
Nee,
oh, geil, ich glaube, ich habe es verstanden, es ist so smart. Sehr, sehr cool. Gerade so noch verstanden, aber nice. Und so sind die Andy Weir Bücher für mich so das Äquivalent, mhm, dazu. Und der Twist, der kam dann für mich mehr als überraschend, muss, mhm, ich ganz ehrlich sagen. Habe ich gar nicht kommen sehen und das war schon für mich der größte Wow-Faktor.
Mhm.
Aber genau zu dem, was ich gerade gesagt habe, wie hast du das dann schlussendlich filmseitig empfunden? Weil da skippen sie schon relativ schnell über diesen ganzen, ich sag mal, Erdteil und wissenschaftliche Details hinweg, wo ich mir dachte, aber macht das jetzt für den Zuschauer eigentlich Sinn? Ich meine, ich habe das Buch gelesen und ich kann diese kleinen Drops hier und da und ja, wie sie dann, ja, die Partikelteilchen, ja, benannt haben, ja, jada, jada, jada. Ich check die alle, die Deep Cuts.
Ja.
Ignoriere ich das, wenn ich der Filmgucker bin einfach und sage, es ist trotzdem ein guter Film?
Ja.
Und ich habe einfach nichts von, weil es geht über meinen Kopf oder wie hast du es empfunden?
Lass mich die Frage nicht komplett pauschal jetzt beantworten,
okay.
Es ist, glaube ich, der rote Faden und die Klammer, die ich nachher schließen werde.
Alright.
Weil man muss ja sagen, und damit nimmst du es halt vorweg, eine Buchadaption, als Film ist ja immer damit verbunden, dass du komprimieren musst. Du musst Sachen rausnehmen, musst entscheiden, was erzähle ich nicht. Wir reden jetzt von einem 550-seitigen Buch. Was ich gut finde, ist, dass die wichtigsten, behaupte ich, Handlungspunkte, die wurden hier adaptiert. Und deswegen fühlt sich 100%,
ja.
Deswegen fühlt sich nicht wie eine freie Neuerzählung an. Es wurde auch nicht auf nur einen bestimmten Part konzentriert. Mensch, da können wir doch noch einen zweiten Teil draus machen. Und ich fand, der Vorteil darin ist, wo ich das Buch gelesen habe, ich dachte die ganze Zeit so, das ist schon sehr filmisch geschrieben. Wir haben so eine Amnesie, du kriegst Flashbacks. Das würde sich doch 1A mit so einer Parallelmontage und eben auch rückblickend perfekt erzählen lassen.
Mhm.
Weil du hast Stück für Stück kriegst neue Informationen als Leser und dann wahrscheinlich auch als filmzuschauende Person und baust so die Spannung auf. Und das funktioniert im Film sehr gut und Drew Goddard, der das Drehbuch adaptiert hat, hat da, glaube ich, ein richtig gutes Händchen bewiesen, zu entscheiden, was wir streichen können, was noch erhalten werden muss und welche Szenen halt so ein bisschen angepasst werden müssen. Und ein gutes Beispiel dafür, finde ich, sind die ersten 7 Minuten, was du gerade schon angerissen hast. Das sind im Buch, glaube ich, so, also die ersten 50 bis 70 Seiten, hätte ich geschätzt. Und im Film wird es extrem verdichtet. Das komplette Setup wird dir innerhalb von 5, 6, 7 Minuten klargemacht, wo du bist, wer die Hauptfiguren sind, was so grob das eigentliche Problem ist, beziehungsweise in welchem Setup wir uns befinden. Und trotzdem ist dir sofort klar, um was es geht, so, weil du natürlich auch gewisse Tropes so ein Stück weit bedienst. Und da fand ich die Straffung schon handwerklich beeindruckend. Und dann wird ja auch so ein bisschen erklärt, wie das alles zusammenhängt mit den ersten Flashbacks. Aber ich saß auch da und dachte, kann man das jetzt verstehen, wenn man das Buch nicht gelesen hat? Weil das war jetzt schon extrem hohes Tempo.
Ja, das ist die eine Facette. Die andere Facette ist, ich fand halt dieses erste Drittel, würde ich sogar sagen, des Buchs halt auch einfach unheimlich stark. Und es hat unheimlich Spaß gemacht.
Mhm.
Und dieser ganze Teil wird quasi so weggeskippt. Vielleicht hätte der tatsächlich als Film nicht Spaß gemacht. Das ist ja immer, glaube ich, diese Entscheidung, vor der du stehst, schlussendlich,
ja,
wenn du dich, ne, für was nehme ich rein, was nehme ich raus.
Ja.
Ja. Von daher, ja, keine Ahnung. Bin ich froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen musste. Ich meine, der Film hat ja trotz allem natürlich eine gewisse Laufzeit.
Ja. Ne?
So, aber mach erstmal weiter.
wo mache ich weiter? Also ja, die wissenschaftlichen Aspekte muss man ganz klar durchweg permanent sagen, im Buch wurden extrem reduziert. Ne? Also das trifft bei, was du schon gesagt hast, was sind eigentlich im Detail Astrophagen, was sind Taumöben, wie sind so technische Problemlösungen entstanden, wie kommt eigentlich die Project Hail Mary ins Weltall, wie viele Staaten arbeiten da jetzt eigentlich zusammen, sind das alle Staaten oder nur ein paar? Also wird ganz viel auch so von der Geschichte so relativ klein gemacht und für einen Popcorn-Film, muss ich sagen, funktioniert es aber, weil es so zusammengebacken wird, dass du das eigentlich nicht brauchst. So.
Aber dadurch hinterfrag's nicht, falls du es hinterfragen möchtest, haben wir ein Buch für dich vorbereitet. Dankeschön.
Genau, wir machen noch schnell das Cover neu, damit der Ryan Gosling dann da vorne auch drauf ist. Aber es nimmt natürlich ein Stück weit der Science aus der Science Fiction so ein Stück weit, also schwächt das halt ab.
Ja. Aber ja, genau. Gut, ging dir also auch ein bisschen so.
Ja, das sind so die Schwächen der Adaption. Und das fand ich auch zum Beispiel bei den Crewmitgliedern. Die bleiben relativ blass im Gegensatz zum Buch, weil da wird man, die werden mal kurz gezeigt, dürfen kurz einen Spruch bringen, aber eigentlich lernst du sie nicht kennen.
Ich hatte das Problem halt leider auch, dieses Problem, die, wie du so schön gesagt hast, die Science im Science Fiction so ein bisschen runter zu dummen, das ist mir leider über den ganzen Film halt weiter begegnet.
Ja.
Ne, zum Beispiel auch, ich sag mal, der Moment der Kommunikation und Übersetzung, das war geil, da im Buch dabei zu sein, wie das erarbeitet wird. Und im Film ist es so, hier, zack, Laptop, Duct Tape, let's go. Vorbei, eine Minute hat's gedauert. Okay, schade, aber vermutlich haben wir keine Zeit für sowas.
Das fand ich aber noch okay, weil im Buch erfindet Ryan Grace ja permanent was. Und da war er mir eigentlich immer wieder zu smart und dann wird es seitenlang so immer ausstaffiert, dass ich denke, das ist mir ein bisschen zu MacGyver, was er da oft macht.
Ja, okay.
Deswegen fand ich es im Film okay, man hat verstanden, im Endeffekt ist es die gleiche Lösung wie im Buch. Es ist halt nur permanent alles extrem komprimiert. Und das trifft ja auch bei anderen Sachen zu. Wie navigieren sie eigentlich durchs Weltall? Mhm. Wie finden sich die Schiffe wieder, wenn sie getrennt sind und wieder zurückfliegen? Was sind das eigentlich für riesige Distanzen? Alles keine Rolle im Film. Teilweise wird es auch einfach übergangen. Und die Kröte muss man schlucken. Geht, glaube ich, als Kinozuschauer, wenn man es vorher nicht gesehen hat, nicht gelesen hat, das Buch. Aber wenn man das Buch kennt, kann man da schon leicht aufstoßen, glaube ich.
Mhm. Und ich meine, man muss ja sagen, das Medienecho, und vermutlich haben es ja das Buch der Großteil der Leute nicht gelesen, ist ja überragend positiv. Also was auch immer sie da gemacht haben, scheint ja zu funktionieren als Kinofilm, wie du auch immer wieder sagst. Und das ist ja auch legitim dann.
Und das, finde ich, ist, glaube ich, zwei Sachen auch geschuldet oder zu verdanken. Drew Goddard, wie gesagt, der das Drehbuch so dementsprechend adaptiert hat. Und für Lord und Christopher Miller beweisen halt ja auch ein gutes Händchen. Also ich finde extrem stark, wo sie immer wieder ihre Stärken ausspielen können, ist das Timing, ist das Spiel mit dem Schnitt, ist der Einsatz von Musik, der leisere Einsatz von Humor und die ganzen Storybeats, harter Schnitt nach einer Fragestellung, wir sind in einer neuen Szene, die dann Sachen erklärt, wo du denkst, ha, dieser Schnitt alleine, wie wir jetzt gerade gearbeitet haben handwerklich, der sorgt dafür, dass ich jetzt lachen muss. Oder Musik endet abrupt. Wir haben zum Beispiel jetzt auch das neue Element, da komme ich gleich vielleicht noch kurz darauf, was sie im Film jetzt sinnvoll erweitert haben, dass sie ein Videotagebuch führt. Das habe ich zum Beispiel im Buch vermisst, was dazu führt, dass wir nicht einen super langweiligen Offsprecher haben, sondern dass er quasi jetzt aktiv die Geschichte in Videotagebuch erzählen kann und dadurch sich wieder neue Situationen ergeben können, wie zum Beispiel mit Rocky dann später zusammen, wie sie sich da gegenseitig im Videotagebuch stören.
Ja, bin ich bei dir, d'accord. Ich würde trotzdem auch Ryan Gosling erwähnt haben wollen, weil du hast da jemanden, der tatsächlich die alle Nuancen auch erspielt bekommt, sage ich mal so, und das sehr, sehr, sehr nahbar und sympathisch rüberbringt. Und wie gesagt, dieses Timing hat für die leisen Töne, für das Comedic Timing so ein bisschen, ne?
Ja.
Das hat er alles drauf. Weil er ist ja eine einzige echte Person den ganzen Film, außer in den Rückblenden.
Das muss man sagen, er ist sympathisch, witzig, emotional zugleich. Ich finde ihn manchmal wirkt ja zu cool, zu gewieft und zu gut aussehend.
Ja, das ist halt das Problem mit Ryan Gosling.
Ja, das ist nicht das Problem, aber zwei Drittel davon, so wird er ja auch im Buch beschrieben. Also dass er schon
immerhin war es nicht Brad Pitt.
Das stimmt, ja. Also finde ich schon die bessere Wahl. Man muss aber auch sagen, Sandra Hüller, auch eine gute Wahl, spielt hier die Eva Stratt, war im Buch noch Niederländerin, jetzt Deutsche. Das im Gegensatz zum Buch auch. Ihr wird, ich finde, im Film ein bisschen mehr Facette gegeben. Also aus einer eher funktionalen Figur wird es ein bisschen interessanter, die Figur. Denn wie gesagt, die Nebencrew spielt eigentlich fast keine Rolle. aber zum Beispiel die eine Szene, wo sie das Karaoke singt, war eigentlich nicht im Drehbuch, wie man so raushört, sondern ist spontan, mehr oder weniger spontan am Set entstanden. Sandra Hüller hat dann quasi diesen Song selbst ausgewählt. Fast so in 2 Minuten gibt der Figur einfach eine neue Facette, was der Song auch aussagt. Und zum Schluss auch, als sie nochmal eine harte Entscheidung treffen muss, schimmert da einfach durch das Schauspiel relativ viel Subtext mit, was ich sehr, sehr stark fand.
Was sagst du noch handwerklich? Weil wir die Info hatten, dass sie halt alles über Puppeteering und ohne Bluescreens lösen wollten, außer diese kompletten CGI-Sequenzen letztlich. Ist es dir aufgefallen? Ist es dir positiv, negativ aufgefallen? 2 verschiedene Fragen.
Handwerklich kann ich nur sagen, kann man fast gar nichts sagen, außer dass der Film sich eigentlich durchweg auf diesem, für mich, auf so einer State-of-the-Art-Level bewegt. Was Musik angeht, der Score ist extrem hervorragend, der bedient so viele Genres, so viele Instrumente, so viele Stile. Die Kameraarbeit ist on point, vielleicht nicht immer super stark innovativ, aber halt Handkamera da, wo sie ist, epische Shots da, wir spielen mit einem Bildseitenverhältnis, CinemaScope, wenn wir in Rückblenden sind, IMAX 1916, wenn wir den großen, weiten Weltraum sehen.
Und das Licht.
Das Licht ist geil. Die
Lichtfarbe.
Alles ist top an diesem Film und das Puppeteering, also die große Nebenfigur oder zweite Hauptfigur, konnte ich nicht unterscheiden, wann sie CGI ist, wann es wechselt zu den Puppen, habe ich mich immer wieder gefragt, machen sie sehr geil, weil viel hinter Glas spielt oder weil sie viel mit halb verdeckten oder Schatten und Lichtspielen arbeiten. Also fand ich super stark und auch da sieht man ja in den Making-ofs, dass sie da schon wieder neue Techniken entwickelt haben, um das zum Leben zu bringen. Von daher, also da überall Daumen nach oben, oder wie war es für dich?
100% d'accord, ja. Also du siehst schon hier und da auch durch die großen Sets einfach, ne, und echte Reflexionen, echte Spiegelungen, echtes Licht, nicht so flach, sage ich mal, und generic, wie das halt im Zweifel, keine Ahnung, jetzt bei den letzten Star Wars oder halt vor allem Marvel-Filmen hast, wo du noch nicht genau weißt, na, wie das die Beleuchtung am Ende wirklich sein soll, so nach, ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Aber wir wissen noch nicht genau, wie dann der Hintergrund aussieht und wie das dann ausgeleuchtet sein soll.
Fix it in post.
Genau. Hier alles bewusste Entscheidungen und ganz viel von diesem Lichtspiel, was du schon gesagt hast, dieser Einsatz dieser fast traumhaft anmutenden Sequenzen teilweise, wo einfach nur geile Musik, geiles Bild, geiles Licht und dann lass es einfach mal stehen für einen Augenblick.
Aber nur für einen Augenblick, denn wir haben keine Zeit und das merkst du dem Film dann immer wieder ein bisschen an.
Das stimmt, aber trotzdem sind sie da und es sieht einfach geil aus und ja, ich bin bei dir, es ist so, für mich hätte es auch noch 5 Sekunden länger stehen können, einfach damit ich mich einmal satt sehen kann, aber ja, ich muss sagen, in Summe gerade auch, wie gesagt, ich habe die Laufzeit ja schon erwähnt, er wirkt trotz allem sehr, 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 sehr kurzweilig.
Ja, das muss man sagen. Der Film geht 2 Stunden 36. Die Kompression, die Komprimierung vom Buch ist dann dementsprechend eigentlich hier sogar ein Vorteil, weil der Film verliert zwar an Tiefe, gewinnt aber dadurch, dass man alles Wichtige drin lässt, an Tempo und Fokus. Mhm. Und das macht ihn halt mit diesem handwerklichen Können in allen Bereichen so unglaublich stark. Und insgesamt muss ich auch so überlegen, ich finde, viele sagen, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Ich fand so, in der Mitte zieht sich ein bisschen und es gibt ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Mhm. Aber der Film ist dann dementsprechend, fand ich, rein objektiv betrachtet als Film auch kein Meisterwerk, wo ich sage 10 von 10 oder so. Dafür fehlt ein bisschen Tiefe bei den Nebenfiguren, bei der Wissenschaft, bei der Bedrohung, erzählerischen Übergängen. Aber von meiner Aussage vorhin abgeleitet, als Blockbuster, als Popcornfilm mit der Familie zusammen, ist er einfach stark geschrieben, super gut inszeniert, sympathisch, audiovisuell beeindruckend, emotional zugänglich, also alles, er tickt irgendwie alle Boxen ab.
Und ich möchte nochmal erwähnen dazu, weil das passt gerade so schön, was Ryan Gosling in einem Interview gesagt hat. Und ich muss paraphrasieren ein kleines bisschen natürlich, aber es war so sinngemäß, du musst nicht Kino pushen und irgendwie die Leute zwingen, mehr ins Kino zu gehen. Du musst halt Shit machen, wo die Leute Bock haben. Mhm. Und das ist so eine Nummer, wo ich sage, yo, ganze Familie, zack, Kinoticket gelöst. Never ever geht da irgendwie der Teenie-Sohn oder der Opa raus und sagt, was für ein Scheiß so. Das ist was für die ganze Familie und davon gibt's halt irgendwie einfach nicht mehr genug, finde ich.
Ja, also es ist ein Musterbeispiel auch meiner Meinung nach, wie man eine umfangreiche Romanvorlage erfolgreich adaptiert und gleichzeitig einen super coolen, interstellaren, Abenteuer-Popcorn-Familienfilm draus macht.
Genau das.
Und wie du vorhin schon gesagt hast, das Internet ist da, wenn ich schon mal kurz die Reviews hier zusammenfassen kann, eigentlich geht in unsere Richtung 8,3 bei IMDb, also es ist schon sehr, sehr, sehr hoher Wert. spielt sich schon Richtung Interstellar und Christopher Nolan ab. Rotten Tomatoes, irgendwie Standardwerte 94% bei den Kritikern, okay, aber auch 95%.
Ja, Rotten können wir, glaube ich, demnächst aufhören vorzulesen.
Ja, ist ein bisschen nervig eigentlich mittlerweile. Ich sage für mich, wie gesagt, es ist kein absolutes Meisterwerk, aber es tickt alle Boxen. Ich sage, den kann man sich auf jeden Fall auch ein zweites Mal irgendwie reingeben nächste Woche, wenn nochmal Freunde kommen oder so. Deswegen locker easy von mir, obwohl ich ein bisschen mit mir gehadert habe, 4,5 von 5 Punkten.
Bei mir sind es am Ende 4 von 5 geworden.
Oh, 4 von 5. Da war ich auch erst und habe ihn mir dann wirklich noch hier im Angebot dann wirklich nochmal so durchgeskippt und dachte so, nee, ich gehe voll mit, ich kann es nachvollziehen. Aber ich dachte so, komm, ich schieb ihn einfach, gib ihm die 4,5.
Soll ich dir mal was sagen? 8,3, ne? Deine 4,5 nehmen und meine 4. Ich will ja nichts sagen, Ronny.
Ja,
aber
das ist, it's a match.
Genau, würde ich auch sagen. Ja, geil.
Noch kurz zum Schluss, 200 Millionen hat er gekostet, knapp 700 hat er eingespielt, also da sind, glaube ich, können schon mal alle mit gutem Gewissens nach dem ersten Kinoquartal jetzt nach Hause gehen.
Ja, das denke ich auch, klingt gut.
So, hat das noch was mit Ruckzuck-Review zu tun, Alex?
Das ist mir völlig egal, lieber Ronny. Ruckzuck liegt im Auge des Betrachters. Hauptsache, wir haben unseren Spaß.
Wir waren jetzt so schnell durch, da kommt mir schon wieder die Relativitätstheorie entgegen. Die Zeit hat sich hier gedehnt und ach, naja, was soll der Geiz?
Ich würde gerade sagen, wenn wir schneller reden, wird die Episode kürzer.
Stimmt.
Oder dass wir groß älter dabei werden. So hat sich das Einstein vorgestellt.
Das glaube ich also auch.
Deswegen sage ich, lass mal zu den Releases kommen, Ronny.
Das finde ich sehr gut. Und jeder hat sich in den nächsten zwei Wochen mal hier drei Picks markiert, die wir gut
finden. Soll ich
mal
sagen, wie hart das war, jetzt ganz konkret, wo eine vierte Staffel von Vox Machina erscheint auf Prime und ich nicht sagen darf, dass das eine dufte Geschichte ist und dass ich schon die ersten drei gesehen habe und die mal wahrscheinlich demnächst noch mitbringen muss, Ronny.
Oh, hast du es mal nachgeholt? Nicht schlecht, nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Und soll ich dir sagen, dass ich in der Woche, in der ein neuer Steven Spielbergo-Film ins Kino kommt, mich entschieden habe, über was anderes zu sprechen?
Ja, es ist schon hart. Jetzt kann ich nachvollziehen, wo bei
What
dir.
What the fuck? Ja, ich habe mitgebracht Masters of the Universe, weil tatsächlich, je nachdem, in welche Ecke man schaut im Internet, Reviews sind gedroppt und sie sind kein Verriss.
Ja, es sind kein Verriss, ja.
So, also aktuell Stand jetzt, wo wir gerade gucken, ist der Rotten Score bei den Kritikern bei einer 74 nach knapp 80 Kritiken. Und da sage ich, ich bin ehrlich mit dir, ich habe mit was viel Schlimmerem gerechnet.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie heißt der Song? Eternia, Song vom Soundtrack, wurde vor zwei Wochen veröffentlicht. Warum weiß ich das? Ja, ich bin vielleicht tatsächlich ein bisschen angesext, weil ich hier und da schon gehört habe in meiner Bubble, vielleicht doch ganz geil, die Nummer. Es bockt mich jetzt, muss ich sagen. Keiner der Trailer hat es geschafft, mich so vollends zu überzeugen, aber irgendwie scheint ja vielleicht was da zu sein und ich bin ein Kind der 90er und ich muss sagen, ja, dieser Dolph Lundgren-Film mit dem Schlüssel und der Musik, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, der war schlimm, aber ich habe den, glaube ich, einmal öfter gesehen, als gut für mich war.
Ja, ist doch schön. Das ist vielleicht ganz so ein bisschen Kindheitstrauma und gleichzeitig irgendwie...
Auf jeden Fall. Deswegen... 4.6. Masters of the Universe.
Von Travis Knight. Naja, bin ich auch gespannt. Das war übrigens ein Recap, ne, um es nochmal nachzuvollziehen. Weil wir sind in der letzten Folge, sind wir, glaube ich, so ein bisschen durcheinander gekommen mit den Releases. Also ist jetzt schon draußen, 4.6.
Ja,
und dann
genau.
Schließe ich mich mal an und gucke in die Zukunft mit meinem ersten Pick. Und zwar Over Your Dead Body, schmeiße ich mal hier in die Runde. Und das ist ein US-Remake eines Films, den wir hier schon mal mit hatten. Und der erscheint direkt auf Amazon Prime Video. Jetzt habe ich natürlich gerade in dem Moment The Trip. Jetzt fällt es mir wieder ein.
The Trip, ja.
The Trip war der Originaltitel und wir hatten den beide hier, glaube ich, in der Review dabei. Kann das sein?
Ja, kann sein. Aber genau, da haben wir Jason Segel übrigens wieder.
Genau, da haben wir Jason Segel wieder. Damals der Originalfilm, das war mit der Noomi Rapace.
Und die Samara Weaving, da haben wir sie auch schon wieder.
Genau, Samara Weaving spielt sie jetzt quasi spielt die Rolle jetzt im US-Remake und war ein Film von Tommy Wirkula. Genau.
Der ist ja hier auch produzierend tätig, glaube ich.
Genau. Also vor 5 Jahren haben wir das Ding besprochen, jetzt US-Remake. Es sieht nett aus. Mal gucken, was sie machen, weil wir hatten ja so ein bisschen unsere Probleme mit dem Original.
Das ist richtig. Weiß nicht, ob es amerikanisiert besser wird.
Weiß ich auch nicht.
Ich muss aber gestehen, dadurch, dass es ein Remake ist und das Original nicht so pralle fand, steht jetzt auch das Remake nicht ganz oben leider bei mir.
Es ist Prime Video, also vielleicht rutscht er irgendwann mal abends über die Watchlist bei uns rein. Das ab 10.6. und ab 11.6. kommt die kleine Amelie oder der Charakter des Regens in die deutschen Kinos. Das war ein Oscar-Kandidat und kriegt eigentlich auch, also Animationsfilm, muss man da sagen, aus Franck Reusch. Und er kriegt immer ganz gute Kritiken. Sah ganz charmant aus, ganz niedlich. Würde ich mir mal auf die Liste setzen, eigentlich. Kann aber aber ansonsten nicht viel dazu sagen, cool. Außer dass ja, es den gibt. Und damit schmeiße ich zurück an dich.
Ja, 18.06. jetzt endlich auch mit Kinotermin The Furious.
Mm.
Yes.
Ist das hier mit Vin Diesel jetzt der 11. Teil endlich? Oder?
Schön wär's. Nee, das ist das ist ein Actionstreifen von Kenji Tanigaki, den ich schon lange beobachte, weil der schon vor gefühlt einem Jahr auf Festivals lief und gehandelt wurde als, ich sag mal,
The Raid 3.
Richtig, genau. Beste hausgemachte Action. Joe Taslim ist ja auch wieder mit dabei, seit The Raid 2. Und ehrlicherweise, neben John Wick, und das würde ich fast genremäßig woanders verorten, gebe ich euch recht, wo ist denn, ich sag mal, das Äquivalent zu The Raid 3? Also ein Film, der wirklich an jeder Front liefern kann. Und alles, was ich hier an Trailern und kurzen Sequenzen, Schnipseln, 30-Sekunden-Fetzen, die sie irgendwie offiziell hochgeladen auf YouTube gesehen habe, ist so, dass ich sage, nom 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 nom. Kann nicht schlecht werden.
Also ich habe von dem Film bis jetzt relativ wenig gesehen, aber habe immer dann doch mal rechts und links so was von diesen Medien in Echo mitbekommen. Und es hieß ja damals von dem Regisseur, von dem hier Kenji Tanigaki, wie du es gerade so schön gesagt hast, er meinte, wir machen irgendwie den krassesten Martial Arts Film, den es je gegeben hat. Und wenn der nicht gut wird, dann ist er mindestens immer noch so gut wie The Raid. Wo ich dachte, das ist
große Worte, ne?
Das ist mal eine Ansage, ja, aber ich muss ja sagen.
Aber wie gesagt, das
Taslim nicht schlecht.
Ja, aber das Taslim dabei ist ja erstmal schon ein Ritterschlag, glaube ich. Also, ne, selbst wenn der Plot nicht überzeugen kann, wird die Action schon mindestens gut. Die Frage ist halt, wird es so ein rundes Paket wie halt The Raid oder The Raid 2 vor allem auch?
The Furious ab 18.06. also. Am gleichen Tag schmeiß ich noch was mit rein, und zwar Backrooms. Wir haben ihn immer wieder aus den Trailern rausgeschmissen, weil es keine Zeit war. Aber es ist ein Film von Kane Parsons.
20
Jahre alt, der Kollege, mit Chiwetel Ejiofor und, jetzt habe ich es gebutschert, glaube ich, egal, und Renate Reinzwe. Und da geht's, ist die Adaption von diesem Backrooms Phänomen aus dem Netz mal entstanden. Jetzt habe ich gerade den ist ja auch egal, den Begriff vergessen, wie das ganze Spaghetti-Dingens nochmal hieß. Creepy Spaghetti, glaube ich, egal. Und der Kane Parsons hat damals hat quasi dieses Phänomen als YouTube-Video in Blender.
Creepypasta, meinst du?
Creepypasta, danke. Creepypasta, danke.
Aber close enough.
Was du meinst. Ja, ich hab's voll drauf. Okay, Boomer. Und hat das als YouTube-Reihe adaptiert und reiht sich jetzt ein bisschen ein in YouTuber, die jetzt ihren eigenen Stoff nochmal fürs Kino wieder veröffentlichen.
Richtig,
dürfen.
Aber er war zu dem Zeitpunkt war ja sogar irgendwie 17 oder so. Ne?
Super jung, ja, super jung.
Ja, ja, und als er hier gedreht hat, er ist jetzt 20, war er dann 19.
Naja,
also ist schon beachtlich. Und ich sag mal, er hat trotzdem haben sie ein Budget vom fucking, oder ich weiß nicht, wo das Budget dann final herkam, 10 Millionen ist jetzt nicht wenig, muss man auch sagen. Und ich glaube, die kommen jetzt schon vor Lachen nicht mehr in Schlaf.
Das glaube ich auch. Aber lass uns vielleicht auch nochmal weitergehen mit deinem dritten Pick hier bei den Releases. Es könnte sein, dass Backrooms gleich nochmal auftaucht.
Richtig. John Sugar, zweite Staffel auf Apple TV mit Colin Farrell. Fand die erste Staffel ganz geil und war positiv überrascht von dem Trailer zur zweiten Staffel. Ist wieder so ein Noir-Detective-Krimi-Serie. Er spielt ja hier einen Privatdetektiv und ich muss sagen, hier war es tatsächlich das Cast für diese zweite Staffel, wo ich so viele Gesichter gesehen habe, wo ich mir dachte, yo, und dann eine coole Detective-Crime-Story. Bin ich auf jeden Fall dabei. Erste Staffel hat Spaß gemacht. 19.06. geht's weiter. Zweite Staffel Apple TV. Vielen Dank, dass das weitergehen darf.
Aber wer taucht da alles auf? Ich habe es jetzt nicht ganz mitgekriegt.
Ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es sind einfach jede Menge bekannte Gesichter, allen voran Shay Whigham in einer super abgewichsten Rolle. Die sehe ich gerne. Der ist ja immer so in kleineren Nebenrollen. Jetzt zuletzt Mission Impossible auch wieder.
So ein
ne?
Mini-Hansdampf.
Ja, hier aber mit einem stattlichen Bart. Und wie gesagt, schau dir gerne einfach mal den Trailer an. Das war schon cool und ja, wie gesagt, bin sehr gespannt, gerade nach dem Ende der ersten Staffel, inwieweit sie da nochmal diesen roten Faden aufgreifen, den ich jetzt nicht näher betrachte.
Okay.
Also, wow, okay.
Okay, jetzt hast du mich ein bisschen angefixt. Vielleicht zieh es mir nochmal in die Watchlist rein. Bis dahin, Alex, würde ich uns in die Neuigkeiten rüberschieben.
Ja, lass mal zu den News gehen und du wolltest noch was wegen Backrooms besprechen.
Ja, und zwar haben wir jetzt quasi das Thema hier gleich zweimal in der Sendung. Ja, Backrooms. Du hast gerade gesagt, 10 Millionen US-Dollar hat man dem Kollegen gegeben, quasi seine eigene YouTube-Serie jetzt als Kinofilm nochmal zu adaptieren. Ist eigentlich nicht viel Geld. Also 10 Millionen, das ist fast schon noch so, ich möchte jetzt nicht sagen Indie-Produktion, aber das ist halt, ist es Low-Budget heutzutage? Wir haben gerade gesagt 200 Millionen.
Relativ,
für Project Hail Mary und Startwochenende 81 Millionen Dollar eingespielt. das Ding. Also der läuft gut an, der Film.
Ich wollte sagen, Startwochenende.
Startwochenende.
Der läuft ja noch ein bisschen.
Der läuft noch ein bisschen. Also da kommt noch ein bisschen was zusammen.
Genau, zum Thema, da kommt noch ein bisschen was zusammen, Ronny.
Achso, war es das schon? Bist du schon durch?
Ich würde sagen, ich war durch, ja.
Weil ich wollte noch hinten anfügen, also ja, es ist quasi ein neuer Rekord für A24, weil das...
Ach, tatsächlich?
Ja, A24 steht wieder hinten drin, also hat noch einen besseren Start als Civil War, der deutlich, deutlich teurer war. Und 81 Millionen US, 120 knapp, weltweit. Also da hast du schon mehr als das Zehnfache wieder drin.
Ich bin ja gespannt, ob A24 so ein bisschen diese Vorzeigeschablone wird mit, ich sag mal, Original Content. Vielleicht nicht alles 200 Millionen Budget, dafür aber kommerziell erfolgreich und einfacher kommerziell erfolgreich.
Wobei der nächste Alex Garland ja auch nochmal deutlich teurer werden soll als Und dann haben wir noch eine zusätzliche News. Da weiß ich nicht, wie weit wir ins Detail gehen wollen. Und es ist fast ungewohnt, aber ich fand es ganz interessant. Und zwar hat uns diese Woche erreicht, dass Deutschland eine Investitionspflicht plant für unter anderem, muss man sagen, Netflix, Amazon, alle Streaming-Anbieter und alle so multimedialen Giganten. Das heißt, alle zum Beispiel Streaming-Dienste, die in Deutschland Umsätze und Gewinne machen, sollen davon einen gewissen Prozentsatz wieder reinvestieren in die Länder, wo sie diese.
Und wenn sie das nicht machen, was ist der Hebel?
Das weiß ich nicht. Dann ist Friedrich Merz traurig und schimpft wahrscheinlich.
Naja, der Druck ist ja, dass keine Ahnung hier viele Abonnenten haben. Und was wäre die Alternative, dass man das dann verbietet oder keine Ahnung. Also in Deutschland kein Netflix mehr, weil haben nicht genug investiert. Also sie sollen 8% ihres Jahresumsatzes in den Filmstandort Deutschland stecken.
Genau. Das könnte natürlich Netflix sagen, könnte dann aber sagen, deutscher Netflix-Preis 4,99, das müssen wir auf nächstes Jahr mal ein bisschen nach oben korrigieren, weil
genau,
ne, Erhaltungskosten und so und Inflation.
Und der Vollständigkeit halber sei gesagt, du hast jetzt diese großen Streamer erwähnt, weil da das Big Business ist. Das gilt auch für Fernsehsender, ne? Internationale Konzerne. Ja.
Genau, gilt auch dafür, was ich mich nur ein bisschen gefragt habe und ich will es gar nicht so in die Länge ziehen, ist das jetzt eine Chance für die deutsche zum Beispiel Film- und Serienbranche oder kommt dann immer so eine Quotengießkanne, weil irgendwo was investiert werden muss? Und wer entscheidet das dann, was dann gute Produktionen sind? Und jetzt stelle ich noch die dritte Frage hinten dran, wenn Netflix deutsche Serien mitfinanzieren soll, ja, zum Beispiel Netflix, dann habe ich mir überlegt, wie ist das zum Beispiel mit Silicon Valley und sowas? Müsste dann Google demnächst sagen, wir finanzieren europäische KI-Startups oder sowas? Weil, also warum jetzt ausgerechnet die Branche? Es gibt ja auch viele andere Branchen, die hier Geld verdienen.
Wie offensichtlich, weil das noch ungenutzt brach liegt vielleicht hier, die Milliarden, weiß ich auch nicht. Ich finde es, wir beobachten das, glaube ich, mal weiter und schauen mal, wie das tatsächlich ausgeht dann.
Kann man, glaube ich, noch so ein riesiges Rabbit Hole aufmachen, aber ist vielleicht heute noch nicht warm genug gebacken, dieser Diskussionskuchen. Und mit dieser komischen Metapher schiebe ich dich gerne in die nächste Rubrik, Alex.
Genau, und die letzte Rubrik sind die Trailer. Und ich habe ein bisschen Special Interest als erstes reingeschmissen. Du hast es aber auch nicht gestrichen, von daher reden wir drüber. Ich habe hier reingepackt Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass.
Ja, rollt von der Zunge, ne? Habe ich am Anfang angerissen.
Warum muss einem das was sagen? Na darum, weil es vom Regisseur von Wet Hot American Summer ist und den fand ich lustig. So, deswegen.
Paul
Rudd damals.
Ich glaube, also wie viele Leute können dir jetzt noch folgen? Weil das sind jetzt also Wet Hot American Summer plus die zwei Spin-Off-Serien, die da kamen. Nee, Fortsetzung muss man ja eigentlich sagen.
Ja, Filme. Ja.
Filme? Serien?
Waren Serien? Das soll stimmt,
es waren Netflix-Serien, ja. Zwei Stück. Das ist schon Special Interest.
Ist es so, aber wir haben hier trotzdem Zoe Deutsch und John Hamm im Angebot. Und zwar, worum geht's überhaupt? Die Figur von Zoe Deutsch, ihr Partner, schläft mit dem Hallpass, sage ich mal, wo man sagt, wenn ich die mal in echt treffe, dann darf ich Sex mit denen haben. Und das ist unser Deal hier in der Beziehung. Und dann ist sie ein bisschen angefressen davon und sagt, nein, mein Hallpass ist halt Sexpass hier in dem Fall, namensgebend, ist John Hamm. Dann muss ich den halt irgendwie rankriegen, weil der will bestimmt Sex mit mir haben. Und dann geht, sage ich mal, der Roadtrip los. So würde ich es mal kurz fassen, aber angemessen überzogen, komplett gaga, durchgedreht. Aber das Cast sah irgendwie sympathisch aus. Und dafür geht man sicherlich nicht ins Kino. Deswegen gibt es, glaube ich, aus gutem Grund keinen Starttermin. Aber ich sag mal, auf Netflix im Streaming?
Also ich fand den Trailer so echt stark irgendwie überstilisiert. Deswegen habe ich das vorhin auch in der Anmoderation gesagt. Also sieht so unglaublich nach Studioproduktion aus, so unglaublich so soft, high-key-mäßig, gleichmäßig ja, ausgeleuchtet. Absolut, ja. Und so richtig hat der Humor nicht so richtig für mich gezündet. Also ich weiß nicht, ich sehe die Zoe gerne, aber ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Sie haben ja quasi im Trailer wenig Fokus auf ihr gehabt, sondern mehr auf die ganzen Subplots, glaube ich, in diese so reinlaufen, um zu zeigen, wer alles so mitspielt. Und da sind schon auch da wieder viele bekannte Gesichter dabei. Mhm. Mal schauen. So, genau.
Lass mich doch mal hier den nächsten Zungenbrecher sonst vorlesen. Und zwar ist das Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
Was ist das denn?
Ja, das ist, was ist das eigentlich? Sag du doch mal, könntest du es zusammenfassen? Haben wir Parallelen zu dem ersten Film, den wir gerade schon irgendwie hatten?
Möglich, aber keine Ahnung. Also für mich war es sehr, sehr sphärisch. Es hatte was von diesen Requel Scream Vibes, weil es geht um fiktive Slasher-Filmreihe, die wiederbelebt werden soll. Und Jane Anderson spielt ja die mit einer der Hauptrollen und ist sozusagen wie bei den Requels von Scream die Darstellerin, die on location am Set irgendwie noch lebt und das Ganze sozusagen manifestiert förmlich in real life. Gleichzeitig ist es aber scheinbar auch eine Metapher, Analogie, keine Ahnung, aufs erste Mal. Und fandst du nicht? Ich hatte das Gefühl, wir waren da im Trailer all over the place, keine Ahnung.
Also all over the place, ja. Man muss dazu sagen, ist ja ein Film von Jane Schönbrunn. Die hat als letztes I Saw the TV Clo gemacht. Ja. Der war bei dir ganz gut hängen geblieben, oder? Wie war das?
Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Ach so, hast du nicht mal gesagt, nee. Den fandst du eigentlich ganz geil?
Ich fand den Trailer geil.
Ah, weil da habe ich den Film gesehen und dachte so, uff, das ist schon, I get it. Aber uff, das ist, also uff, im Endeffekt war da so mein Fazit. Und jetzt hier der nächste Film und genau, wie du gesagt hast, geht es um so einen fiktiven Serienkiller. Ich habe jetzt schon von manchen Leuten gelesen, ja, so ist der erste feministische, die erste feministische Slasher-Parodie, aber in weird.
Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht.
Nee, klingt alles nicht schlecht, aber mit I Saw the TV Clo so im Abgang noch, denke ich mir so, es ist, auch wie der Film gemacht ist, auch wieder so hyperstilisiert, krasser Analog-Look, super eigenes Art Design, das ist schon, auch hier sage ich, dass das Special Interest ist. Noch ein bisschen mehr als gerade eben der Film.
Das glaube ich auch. Aber deutsche Kinoauswertung ab 20. August.
Steht fest, ja.
Mich wird es nicht ins Kino ziehen, kann ich dir schon mal sagen. Aber wenn es jetzt nicht einen kompletten Verriss gibt, dann würde ich mir den gegebenenfalls auch anschauen. Dann im Streaming mal. Oder VOD.
Okay, dann müssen wir anscheinend noch so lange warten, Alex. Bis mindestens 20. August.
Richtig. Eine Woche eher, 13. August, Ronny. Da sind die fantastischen Dinos los und machen Jagd auf die Familie von Ewan McGregor und Anne Hathaway in dem Film The End of Oak Street. Es wird groß beworben als ein Film von J.J. Abrams. Mhm. Keine Sorge, er hat nicht Regie geführt, er hat nur produziert. Also eine Bad Robot Produktion.
Ja.
Aber das sah schon dick aus. Jetzt gerade auch diesen Trailer nochmal. Es gab ja schon einen, das ist jetzt schon der zweite Trailer, der hat mich nochmal so ein kleines bisschen besser abgeholt. Ich finde es gut, dass er weitestgehend noch damit kokettiert, dass es wahrscheinlich ein CGI-Fest werden wird, à la Jurassic World.
Ja.
Vielleicht catcht es mich auch, weil es halt so eine kleine Familie ist, die scheinbar einmal ihre Nachbarschaft wegteleportiert bekommt in, weiß ich nicht, eine Urzeit oder eine andere Epoche. Vielleicht sind sie noch auf der Erde, vielleicht auch nicht. We don't know. Es ist, wie gesagt, so eine Mischung aus Science-Fiction, prähistorischem A Quiet Place, Familie muss überleben, Ding. Es sind viele gute Sachen, die ich jetzt hier zitiert habe, glaube ich, inklusive Jurassic Park Vibes, die ich schon auch so ein kleines bisschen hatte, weil sie den Scope so reduzieren wieder.
Ja.
Und so ein bisschen damit kokettieren, dass Dinos auch ein bisschen creepy sein können und gruselig und nicht einfach nur punkten durch groß und Menge und wie auch immer, was so zuletzt Jurassic World war.
Ja.
Von da könnte ich mir das vielleicht sogar gefallen lassen.
Ich bin noch ein bisschen, wie soll ich sagen, unentschlossen nicht. Ich weiß nicht genau, welche Zielgruppe angesprochen wird. Ich habe mich vom Look in viel spontan so an Love and Monsters erinnert gefühlt, von also der jetzt auf Netflix lief.
Genau, aber wird es super creepy und explizit oder wird es familiengerecht noch?
Das ist eben die Sache. Love and Monsters hat es ja gut getroffen. Deswegen ist es wirklich so ein eher familienfreundlicher Grusel-Horror à la Spielbergo.
Genau.
Also in seinen besten Zeiten.
Oder halt auch ein J.J. Abrams, der ja mit Super 8 zum Beispiel gezeigt hat, hat, dass er diesen Spirit ja einfangen kann auch.
Ja, ne? Es sah nach keinem Extrem aus, krasse Dino-Action oder super düsterer irgendwie Inside-Horror, sondern allen voran natürlich mit Ewan McGregor und Anne Hathaway sah das nach ein bisschen, auch mit so einer, gab es ab und zu so eine humorvolle Note. Einfach. Die große Frage, die sich mir noch gestellt hat, da wird eine Familie teleportiert, es treten Monster auf und J.J. Abrams hat produziert. Mhm. Hat das jetzt irgendwas mit Cloverfield zu tun oder nicht, Alex?
Ah, fair enough. Interesting. Also der Regisseur ist ja der It Follows gemacht hat, den Horrorfilm. Der ist ja vor 2014, sehe ich gerade, ist der schon. Der ist ja einigermaßen steil gegangen, tatsächlich. Mhm. Seitdem habe ich auch so ein bisschen ein Auge auf den Regisseur. Das ist jetzt hier schon großes Kino mittlerweile. Also der hat sich gemacht.
Hochgearbeitet. Was keine Antwort auf meine Cloverfield-Frage ist, glaube ich.
Absolut richtig. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Trailer.
Und wir schließen heute wieder mit Netflix ab.
In the Hand of Dante.
Dante.
Ich habe keine Ahnung gehabt, dass dieser Film in dieser Form nicht nur in der Pipe ist, sondern dass der im Prinzip darauf wartet, aus dem Fenster geschubst zu werden oder aus der Ladentür. Denn am 24. Juni erscheint der schon. Jetzt können wir überhaupt mal über den ersten Trailer sprechen. Und meine Fresse, was hast du denn da gesehen?
Ich habe alles und nichts gesehen. Also sah aus wie ein wilder Mix aus Literatur, Thriller, Gangsterfilm, Historienfilm, Künstlerdrama. Basiert aber auf einem Roman, von Nick Tosches, wenn ich es richtig ausspreche. Und was ich vor allem gesehen habe, was ich einsortieren konnte, war der Cast. Denn der war schon dick und groß.
Das ist schon ein bisschen crazy, ne? Also Oscar Isaac als Hauptdarsteller, Gal Gadot als Love Interest, Gerard Butler, John Malkovich, weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Martin Scorsese jetzt
taucht auch mal auf, ja.
Ja, Al Pacino und dann Jason Momoa, um das wieder mit einem Schmunzeln abzurunden da im Trailer. Ja. Also das ist schon beachtlich. Ich sag mal, ich glaube die Haupttimeline ist in Schwarz-Weiß abgedreht, um so ein bisschen die Epochen voneinander zu trennen, weil es scheint so ein bisschen auch um Reinkarnation zu gehen vielleicht und um Schicksal.
Vielleicht auch das.
Ich habe das Buch nicht gelesen. Der Trailer ist angenehm vage noch.
Ja.
Ich weiß nur nicht, ob er mir am Ende zu artsy ist oder ob er tatsächlich eine kurzweilige Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende erzählt, so würde ich es mal formulieren wollen.
Ich fand es auch sehr interessant, dass die Neuzeit offensichtlich in Schwarz-Weiß gedreht ist, sehr zurückhaltend klassisch und dann alles, was in der Vergangenheit spielt oder zumindest in der Literatur fußt, ist wirklich so verträumt, romantisiert und
farbig.
Aber stimmt, farbig, genau, schön. Das wollte ich noch ergänzen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, was uns erwartet. Man kann bei IMDb schon die ersten Review-Punkte sich angucken und die verheißen erstmal nichts Gutes, muss man sagen. Also muss man schauen. Auf jeden Fall, wenn es was gibt, was mich in diesen Film reinzieht, dann natürlich das Abo, was bei mir bei Netflix gerade aktiv ist und Gerard Butler. Mann, sieht der Typ geil aus in dem Film.
Crazy,
und
ne?
Ich würde gerne einfach mal Gerard Butler wieder in so einer geilen, auch mal in so einer doofen Rolle sehen. Deswegen, das hat mich noch irgendwie
ich würde sagen, der ist doch ein ganz, ganz großer Kandidat für, keine Ahnung, wen könnte er denn spielen? Vielleicht den Präsidenten von Kanada oder so, der vielleicht Drinking Buddy ist mit dem Präsidenten der USA, der immer noch Beef hat mit dem Präsidenten von Großbritannien oder dem Premier. Und dann können die sich doch treffen für einen zweiten Teil, Ronny. Das würdest du doch aufschlabbern.
Das kommt drauf an. Guck mal,
schreibt sich von alleine.
Stürzen Flugzeuge ab und muss man sich dann durch den Dschungel kämpfen und so?
Nein, aber dafür gibt es viele handgemachte Autoverfolgungsjagden.
Ja, I'm in, Alex. I'm in.
Ja, hab ich mir gedacht.
Naja, war das jetzt schon die Abmoderation von In the Hand of Dante? 24. Juni, falls wir es ein bisschen überschlagen haben, aber ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, Netflix.
Und damit?
Und damit stoppen wir die Lichtgeschwindigkeit und versuchen mal in Ruhe diese Folge abzuschließen und sage schon mal vielen, vielen Dank, Alex, ohne direkt die Abmoderation einzuleiten. Empfehle aber allen Zuhörenden gerade, wenn ich hier einfach mal loslegen darf, gerne mit uns in Kontakt zu treten. Jetzt sind wir hart in die Bremse gegangen, Alex, ich komme gar nicht darauf klar. Also, alle, die mit uns in Kontakt treten wollen oder sagen wollen, wer ist jetzt eigentlich dieser Rocky oder wir haben eine andere Meinung zu Project Hail Mary oder wir fanden das Buch scheiße, gerne uns auf den sozialen Medien folgen und ihr findet uns unter folgendem Tag.
Insert Podcast.
Und benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich jeder und jede merken. Und gerne noch 5 Sterne bei Spotify und iTunes. Gerne noch einen Kommentar schreiben, Bewertung. Uns freut jegliche Kommunikation.
Nehmen wir alles mit und ich sage vielen Dank an dich fürs Vorbereiten. Es war mir ein Fest. Ich habe es angekündigt. Gute Folge. Ich habe es gewusst. Und
ich
vielen Dank.
Selbstreflexion. Beste, Alex.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall auch und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.